Hören Sie heute einen Beitrag von Paul Nolte zum Thema Verstörte Normalität oder britische Befindlichkeiten zwischen Populismus, europäischen Wahlen und Brexit.
Als ich im vergangenen Herbst für eine Gastprofessur nach Oxford kam, saß der Schock über den Brexit, über den Ausgang des Referendums vom 23. Juni tief in den Gliedern. Am Zentrum für Europastudien meines Colleges forschen und lehren, studieren und arbeiten Menschen aus ganz Europa. Und zwar nicht nur als Gäste, wie ich selber. Sie haben sich daran gewöhnt, dass als Italiener, Griechen, Franzosen, Polen und Deutsche mit großer Selbstverständlichkeit zu tun. Und im Übrigen auch im Vertrauen auf die Sicherheit ihrer Aufenthaltsrechte als Unionsbürger. Und sie haben, gleich welcher Herkunft sie selber sind, an diesem Institut in dem Bewusstsein gewirkt, dass Großbritannien ein Teil dieses Europas ist, dass Europastudien also nicht die Beschäftigung mit etwas Fernem und Fremdem bedeutet. Der Brexit hat im vergangenen Jahr nicht nur das Vereinigte Königreich aufgewühlt, sondern weite Teile Europas intensiv berührt, nicht zuletzt die deutsche Öffentlichkeit. Der Sieg der Leave-Kampagne mit ihren kruden Argumenten über die materielle Ausbeutung der Briten durch Brüssel, mit ihrem populistischen Appell an nationale Instinkte, passte nur allzu gut in einen größeren Trend der westlichen Länder hinein. Die Rückwendung zum Nationalismus, auch zu einem wirtschafts- und handelspolitischen Protektionismus, die Angst vor kultureller Überfremdung oder materiellen Einbußen durch Einwanderer und Flüchtlinge, den Trend zu autoritären Regierungsformen. Nigel Farage, der wüste Anführer der nationalistischen United Kingdom Independence Party, UKIP, trat neben Marine Le Pen in Frankreich und Geert Wilders in Holland, während die Umfragewerte und Wahlergebnisse der AfD nur eine Richtung zu kennen schienen, nach oben. Mit dem Sieg Donald Trumps bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November war das Bild vorläufig komplett. Ein transatlantischer Würgegriff nationalistischer und antiliberaler Kräfte von Polen und Ungarn am Ostrand der Europäischen Union bis zu den angelsächsischen Ländern, eben zu Großbritannien und den USA, die Ältere in Deutschland noch als leuchtende Vorbilder von Demokratie und freier Gesellschaft kennengelernt hatten. Viele Anhänger der Remain-Kampagne, also eines Verbleibs ihres Landes in der EU, hatten wenigstens auf eine Art böses Erwachen gehofft. Die politischen Eliten oder die Bevölkerung oder beide würden erschrecken über das, was sie am 23. Juni angerichtet haben und versuchen, es rückgängig zu machen. Doch weit gefehlt. Die neue Regierung unter der konservativen Premierministerin Theresa May verpflichtete sich ohne Wenn und Aber der Verwirklichung des Volkswillens. Und man kann auch heute nicht behaupten, dass sie damit gegen eine klare Mehrheit der britischen Bevölkerung steht. Dazu trägt bei, dass die Opposition in Gestalt der Labour Party einen jämmerlichen Eindruck hinterlassen hat und sich unter ihrem Vorsitzenden Jeremy Corbyn zum Entsetzen der sozialdemokratischen Schwesterparteien auf dem Kontinent nicht zu einem klaren Bekenntnis zu Europa durchringen kann. Nur die Schotten um ihre erste Ministerin Nicola Sturgeon sind tapfer wie das gallische Dorf. Sie drücken denjenigen klaren Dissens zum Brexit aus, der in der englischen Gesellschaft stiller vor sich hin brodelt. Vor gut 3 Wochen, am 29. März, hat die britische Regierung in Brüssel den Scheidungsbrief an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk übergeben. Der Austrittsprozess nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrags ist in Gang gesetzt und muss in 2 Jahren fertig verhandelt sein. Die jüngsten Debatten haben den Briten deutlich vor Augen geführt, was damit auf dem Spiel steht. Vom freien Luftverkehr bis zu der aus Brüssel drohenden Schlussrechnung, der EU-Bill, über 60 Milliarden Euro. Viele haben zum ersten Mal begriffen, wie eng die Verpflichtungen des eigenen Landes in der Europäischen Union sind und wie viele Bereiche des Alltagslebens sie ganz konkret betreffen. Auch die Regierung scheint das besser verstanden zu haben. Premierministerin May hat inzwischen Zugeständnisse angedeutet, was das Fortgelten von EU-Regeln zumindest in einer längeren Übergangszeit betrifft, zum Beispiel die so wichtige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für EU-Bürger. Der Polish Plumber, also der polnische Klempner, ohne den Strom, Wasser und Sanitär nicht richtig funktionieren, ist nicht bloß ein Klischee, sondern soziale Wirklichkeit. Doch andererseits haben sich manche Befürchtungen des Post-Referendum-Schocks nicht erfüllt. Das Pfund hat zum Euro und zum Dollar an Wert verloren, aber für die britische Wirtschaft muss das nicht schlecht sein. Von einer tiefen Wirtschaftskrise kann keine Rede sein. Und die langfristigen wirtschaftlichen Folgen des Brexit stehen in den Sternen, zumal solange die Verträge nicht verhandelt sind. Manche Londoner Bank wird sich in Paris oder Frankfurt umsehen. Und viele Universitäten, gerade die führenden wie Oxford, prüfen die Etablierung eines zweiten Standorts jenseits des Ärmelkanals, um die dringend benötigte Internationalität sicherzustellen, um europäische Forschungsgelder an Land ziehen und Studierende ebenso wie Wissenschaftler für sich gewinnen zu können. Aber von Deutschland aus kann man sich leicht täuschen. England wird nie in die europäische oder globale Provinzliga absteigen. Die hochfahrenden Visionen der Brexiteers von einer Wiederbelebung des Empire, von der erneuerten britischen Weltmacht nach der Lösung der Fesseln an Brüssel, werden zwar schnell zerplatzen. Doch allein die Magnetkraft der Metropole London ist so gewaltig, nicht nur in der Finanzkraft der City, sondern auch in der gesellschaftlichen und kulturellen Dynamik, dass sie England immer eine Spitzenposition sichern wird. Eher wird es interessant sein, welche Folgen der Brexit für die regionalen Ungleichgewichte innerhalb des Königreichs hat. Zwischen dem reichen Süden und dem armen Norden, zwischen den weltoffenen und europafreundlichen Regionen einerseits und den provinziellen, den abgehängten. Dort hat oft eine klare Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt, obwohl sie von den europäischen Fördergeldern am meisten profitieren. Vor allem jedoch haben sich die düsteren Visionen nicht erfüllt, die Großbritannien nach dem Referendum bereits in einer Reihe mit solchen Ländern sahen, deren demokratische Substanz durch den Anprall von Nationalismus, Populismus und autoritärer Versuchung gefährdet ist. Das Vereinigte Königreich hat sich nicht auf den Weg der EU-Mitglieder Ungarn und Polen in eine illiberale Demokratie begeben. Die demokratische Substanz des Landes erscheint sogar stabiler als diejenige der Vereinigten Staaten unter der Präsidentschaft Donald Trumps. Sogar im Vergleich mit Frankreich schneidet Britannien nicht schlecht ab. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen wird nicht nur zeigen, wie tief sich der Populismus des Front National in die französische Gesellschaft eingefressen hat, der radikaler und illiberaler auftritt als die britische UKIP. Die Wahl in Frankreich wird auch Weichen stellen für die Zukunft einer nicht erst durch den Terror tief verunsicherten Grande Nation. Hingegen ist der rabiate britische Populismus, wie sein Wortführer Farage, nach dem Sieg am 23. Juni erst einmal in der Versenkung verschwunden und sogar Boris Johnson scheint in seinem Amt als Außenminister halbwegs gebändigt. Ob der Brexit tatsächlich, wie jetzt häufig gesagt wird, das größte politische Beben ist, das Europa seit den Umbrüchen von 1989 erschüttert hat, ist deshalb noch gar nicht ausgemacht. Zweifellos ist es eine unerhörte Herausforderung für die Gemeinschaft der dann nur noch 27 und ein schwerer Schaden für das europäische Einigungsprojekt. Herausforderungen und Zäsuren Europas aber liegen zuerst woanders und schließen Großbritannien ein, egal ob es sich innerhalb oder außerhalb der EU befindet. Antworten auf die Globalisierung, auf die Migration nach Europa, auf den fanatischen Terrorismus im Namen des Islam, auf die Frage nach einem Zusammenleben in Vielfalt. An all dem ändert der Brexit nichts, bloß werden es die Briten noch bedauern, an den europäischen Foren nicht mehr beteiligt zu sein, die sich der Lösung solcher Probleme widmen. Denn genau dafür ist das europäische Einigungsprojekt in der Mitte des 20. Jahrhunderts begonnen worden. Vielleicht hat die britische Entscheidung ja wenigstens ein Signal der demokratischen und europäischen Besinnung gesetzt. Von dem befürchteten Dominoeffekt, dem Wegbrechen anderer EU-Länder, kann vorerst keine Rede sein. Die jüngsten Wahlergebnisse in den Niederlanden und im Saarland, vielleicht bald auch in Frankreich, zeigen, dass der Populismus an Grenzen stößt. Junge Menschen, die dem britischen Referendum überproportional fernblieben, besinnen sich auf die Bedeutung von Wahlen und Parteien und sie gehen in Frankfurt und anderswo für Europa auf die Straße. Die Briten bewahren unterdessen ihre sprichwörtliche »stiff upper lip« und vollziehen in den kommenden 2 Jahren ein gigantisches politisches Experiment, das zwar kaum in die Katastrophe führen wird, aber ziemlich überflüssig ist.
NDR Kultur. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Paul Nolte zum Thema Verstörte Normalität oder britische Befindlichkeiten zwischen Populismus, europäischen Wahlen und Brexit.